Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Man nimmt Medikamente, damit es einem besser geht. Und so funktioniert das auch bei der Miriam mit dem Ritalin.
Ich bin einfach ruhiger und in der Schule besser geworden.
Es ist nur noch Englisch, Französisch, Deutsch, Mathe und das alles in kürzester Zeit in den Kopf bringen.
Die Lehrer sind natürlich froh um jeden, der seine Füße stillhält unter einer Bank.
Wenn der Lehrer tolerant ist, wenn der Lehrer vor allem eine gute Beziehung hat, dann braucht es gar kein Ritalin.
So ein Druck, dass ich einfach immer mehr machen muss und immer schneller. Ich habe mich daran gewöhnt.
Ritalin stellt definitiv nicht ruhig. Ritalin tut im Prinzip sogar aktivieren. Impuls.
Die Miriam ist 12. Sie hat ein Büsi-Poster im Kinderzimmer und eins von Tokyo Hotel. Die Miriam liest und spörtelt gern. Und die Miriam schluckt jeden Tag zwei kleine weisse Pillen. Es sind Ritalin-Pillen. Das Ritalin gehört zu ihrem Leben, zu ihrem Alltag, seit sie 8,5-jährig ist. Die Miriam ist eins von diesen vielen, vielen Kindern, die mit dieser Pille behandelt werden, damit sie in der Schule besser nachkommen und den Unterricht nicht stören. Wie viele Kinder das genau sind, weiss niemand. Klar ist nur, es werden immer mehr. Der grössere Teil davon sind Buben. In dieser Sendung geht es um ein Mädchen, die Miriam aus Winterthur.
Wie manchmal im Tag isst du so eine Pille, so eine Ritalin-Pille?
Am Morgen nehme ich 20er und am Mittag muss ich dann noch 10er nehmen. So im Moment.
Spürst du irgendetwas, wenn du die Tabletten nimmst?
Also wenn ich es vergesse, merke ich, dass ich irgendwie nicht mehr so ruhig bin und mache mehr Scheiß als sonst.
Was heisst das, Scheiß machen?
Ja, so wird frecher.
Wie ist es, wenn du sie nimmst? Was geht da für eine Veränderung vor, die du vielleicht spürst?
Ich werde einfach ruhiger und merke es auch in der Schule, kann mich besser konzentrieren.
Was hat sich denn in der Schule verändert bei dir, seit du Ritalin nimmst? Bist du besser geworden in der Schule?
Ich habe bessere Noten. Ich kann einfach mehr lernen, also auch schneller.
Besser, schneller, mehr. Dank dem Wirkstoff Methylphenidat. Der Stoff, der das Ritalin und ähnliche Medikamente ausmacht. Methylphenidat stimuliert das zentrale Nervensystem. Man kann es mit Amphetamin vergleichen, mit Aufputschmittel also. Ritalin untersteht dem Betäubungsmittelgesetz und es kommt vor allem bei Kindern und Jugendlichen zum Einsatz. Kinder und Jugendliche mit der Diagnose ADS oder ADHS. ADS steht für Aufmerksamkeitsdefizitstörung. ADHS für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Der Unterschied? Der Kinder- und Jugendarzt Hannes Geiges aus dem Zürcherischen Rüti erklärt es so.
Der Unterschied zwischen ADS und ADHS ist für mich eine Bagatelle, weil das H heisst einfach Hyperaktivität. Das sind die Aktiven, die immer etwas im Tun sind. Und die anderen sind eher ein bisschen passive. Aber Grundhaltung und Grundkonstitution von diesen Kindern ist einfach sind besondere Kinder. Das ADS, das heisst das, wo eher ein bisschen ruhig ist, das sitzt zufrieden dort, träumt im Zeug umeinander, ist ein bisschen langsam, fällt drum dem Lehrer auf, weil es wird nicht fertig im Diktat, weil es einfach zu langsam ist, streckt aber auch nicht so viel auf. Der Lehrer sagt, es ist verträumt, er denkt ewig an das Zeug, anstatt dass er aufpassen will. Und ADHS, also das hyperaktive Kind, das schaut immer umeinander, es geht ihm immer etwas ab, er schwätzt wieder mit dem Hintermann, steht plötzlich auf, kommt über den Tisch und über die Bank her, dass er ein bisschen schneller ist. Also die machen eine riesige Unruhe und sind natürlich von dort her ein viel grösseres Problem für den Lehrer als die ruhigeren. Und bei den Mädchen haben wir eher mal ein bisschen das ADS und bei den Buben das sind es eher ADHS. Es ist sogar so, dass solche Kinder zuerst einmal ein ADS sind und dann später im Erwachsenenalter können sich verändern zum ADHS. Also das gleiche Kind kann als Schulkind langsam, gemütlich, ruhig zurückgezogen sein und dann plötzlich wird es hyperaktiv.
Ob langsam und ruhig oder zabbelig und hyperaktiv, Beide Symptome werden mit Ritalin therapiert. Das Medikament greift in Hirnstoffwechsel ein. Es tut die Botenstoffe zwischen den Nervenübergängen, den sogenannten Synapsen, anregen, aktivieren. Die Miriam aus Winterthur ist ein ADHS-Kind, ein hyperaktives Kind. Darum nimmt sie Ritalin. Sie geht in die 5. Klasse. Ihre Lieblingsfächer sind Mathematik und Mensch und Umwelt. In der Freizeit tut sie Velofahren, Shooten, Tauchen. Stolz hat sie mir ihre Medaille gezeigt, die sie im lokalen Shooting-Club bekommen hat. Und sie liest auch gern Harry Potter und gerade im Moment die Drachenreiter-Geschichte Eragon. Die Miriam hat auch gern Tiere. Vor allem Fisch fasziniert sie. Auf der Kommode in ihrem Zimmer steht ein kleines Aquarium. Und an die eine Zimmerwand über dem Bett kommt nächstens ein Bild vom Meer an. Die Miriam wohnt mit Mami, Papi und Schwester in einem modernen Reihenhaus am Rand von Winterthur. Und dort habe ich sie besucht, bin mit der Familie Baumann an einem Tisch gesessen. Der Vater Baumann arbeitet am Zoll, die Mutter Baumann ist selbstständige Kosmetikerin. Beide Kinder, Rebecca und Miriam, haben ein Problem. Sie sind Legasthenikerinnen, haben also Mühe mit der Schriftsprache. Die Miriam hat noch ein Problem mehr. Sie ist hyperaktiv, hat ADHS. Sie sei schon immer ein lebendiges Kind gewesen, sagen ihre Eltern. Aber die Lebendigkeit ist dann ein ernsthaftes Problem geworden, wo sie in die Schule gekommen ist. Mit 7 in der 1. Klasse.
Angefangen hat die Problematik eigentlich bei einem Gespräch, bei einem Zeugnisgespräch in der Schule, wo es geheiss hat, Miriam sei aggressiv, sie mache nicht mit, sie sei ein Querulant. Und was noch? Ja, also, und dann haben wir das einfach gesagt, ja, das ist aber nicht unsere Miriam, das kann irgendetwas nicht stimmen. Und dann hat man dann nochmals ein Gespräch geführt und dann haben wir dann noch ein drittes Gespräch geführt. Da sind immer mehr Personen von der Schulpflege dazugekommen. Und dann hat man sich dann darauf geeinigt, dass man sie mal psychologisch abklären lässt. Und dann hat man das gemacht und dort haben sie im Verlauf dann langsam festgestellt, dass sie eben die Hyperaktivität hat und Mühe hat, sich zu konzentrieren. Und das ist dann eben das, die Lehrerin hat das als querulant und aggressiv ab da, obwohl das sie eigentlich, ja, Energie gehabt hätte und eskaliert ist dann einmal noch im Horto, wo sie gegangen ist, einmal in der Woche. Dort hat sie dann mal irgendwann einen Aussetzer gehabt, wo einer sie geärgert hat. Und das ist eben auch ganz atypisch gewesen für sie, weil sie eigentlich atypisch für jemanden, der ADHS hat, eigentlich friedlich ist. Also nicht aggressiv in dem Sinn, sondern ja, im Normalfall eigentlich auch friedliche Person ist. Und dann bei dieser Abklärung hat man dann langsam herausgefunden, dass sie eben hyperaktiv ist und Mühe hat, sich zu konzentrieren.
Wie ist die Abklärung vor sich gegangen? Wer hat denn das entschieden oder wer hat die Diagnose gestellt, ADHS?
Das ist im Kantonsspital gemacht worden, mit der Psychologin, mit dem Hauptpsychologen, mit der Kinderärztin und im ganzen Spital, wo die ganzen Blutwerte genommen hat, also Hirnwellenmessungen und die ganze Situation. Also es sind dann mehrere Parteien, wo sie immer wieder kontrolliert haben, wie reagiert sie, wie ist sie im Gespräch, wie ist der Gesundheitsverlauf. So hat man sie dann abgeklärt.
Magst du dich noch erinnern daran, Miriam, an die ganze Geschichte, wo man dich abgeklärt hat?
Nein, ich habe alles vergessen, also das meiste von allem.
Was ist das Wenige, was du noch weißt?
Dass ich bei der Frau Hygienin war.
Bei der Psychologin. Und dann hat man irgendwann gesagt, du hast ADHS. Was heisst das für dich, ADHS?
Am Anfang habe ich gar nicht gewusst, was das ist. Weil nachher hat es mir so erklärt.
Hast du plötzlich das Gefühl gehabt, du bist anders als die anderen? Wie war das?
Mm-mm. So, ich kann einfach so weiter. Also ich bin einfach immer ruhiger geworden. Ja. Also einfach, weil ich einfach gewusst habe, dass ich eben überstellig bin.
Die Miriam war überstellig. Hibbelig, zappelig, immer etwas am Machen, immer etwas am Tun, mit Händen, Füßen, mit dem Maul. Permanent in Bewegung, zuhause und in der Schule. Diagnose ADHS. Aber Ritalin war für Baumanns noch lange kein Thema.
Ich wollte kein Ritalin geben, weil es ist ein Betäubungsmittel, das ist ganz klar. Haben wir andere Möglichkeiten gesucht, homöopathische Mittel. Wir haben dann mit Nachtkerzenöl geschafft, also mit den Kapseln und dem ganzen Zeug. Dann gab es noch ein zweites Medikament, kann ich nicht sagen, wie das heißt, das ist schon so lange her, mit der Ernährungsberatung. Wir haben die Ernährung komplett umgestellt. kein Cola, kein Eistee, keine Schoki, kein Gummibärli, eigentlich alles Süßkram, alles was Koffein, Teein hat, komplett weg, fettig, wenig salzig, also wirklich gesunde Ernährung, viel Gemüse, viel Frucht, kein Schwarztee, ja, das ist Teein, darf sie gar nicht haben. Das weiß sie selber und sie lehnt es eigentlich auch ab. Seitdem sie gemerkt hat, wenn ich Eistee trinke, dann geht mein Puls nach oben.
Das ist jetzt auch so, mit Ritalin musst du dich anders ernähren als vorher?
Ja.
Das tut dir gar nicht weh, das musst du eben auf so Sachen verzichten, die sonst Kinder normalerweise noch gerne haben, oder?
Manchmal, es kommt ganz darauf an, was es ist.
Was denn zum Beispiel?
Schoki.
Die Baumanns haben also die Ernährung umgestellt. Und zwar die ganze Familie, aus Solidarität mit der Miriam. Sie haben es mit Homöopathie probiert, mit Naturheilmitteln. Das hat alles etwas gebracht, aber eben zu wenig. Dann ist eine Spieltherapie in Erwägung gezogen und wieder verworfen worden. Zu wenig erfolgversprechend. Neurofeedback, eine Art computergestütztes Hirntraining, zu aufwendig und zu teuer. Die Krankenkasse hat nämlich nichts gezahlt. Dann Bewegungstherapie. Die überschüssige Energie loswerden, bei den Kadetten und im Jutti-Club. Aber die Hyperaktivität, die ist geblieben.
Es war dann einfach immer noch da. Zwar nicht mehr ganz so schlimm, also wenn sie nach dem Training ausgepowert war, nächsten Tag Schule, war besser, als wenn sie 2 Tage kein Training hatte. Und dann hat man gemerkt, also das geht auf die Dauer, da müsste sie wirklich jeden Tag Vollprogramm Sport machen, zum sich auspowern.
1,5 Jahre lang haben die Baumanns umgeprügelt, haben geschaut, was der Miriam könnte helfen. Während der ganzen Zeit vom Ausprobieren, vom Suchen nach einem Weg ohne Psychopharmaka, ohne Ritalin, ist die Familie Baumann von der Kinderärztin begleitet worden. Zusätzliche Informationen haben sich die Baumanns bei ELPOS geholt, bei der Selbsthilfegruppe für Eltern mit ADS und ADHS-Kind. Die Baumanns sagen, dass niemand auf Ritalin gedrängt hat, weder die Leute von der ELPOS noch die Kinderärztin.
Kinderärztin war von Anfang an meiner Meinung, dass man sagt, wir versuchen erst andere Sachen. Also, ja, sie hat eigentlich mit uns zusammengeschafft. Wir haben sehr lang hin und her probiert und gemacht, weil es ist ein Betäubungsmittel und das ist für Erwachsene nicht gut und für Kinder schon mal gerade gar nicht. Und wir sind wirklich auf die letzte Distanz gegangen und haben gesagt, jetzt geht gar nichts mehr, jetzt müssen wir es versuchen.
Nach 1,5 Jahren Suchen und Wehrweisen, nach viel Auseinandersetzungen mit den eigenen Veranlagungen, nach Fragen wie, wer ist die Schuld, nach vielen Scherereien mit Lehrern und Lehrerinnen, nach 1,5 schwierigen und belastenden Jahren für die Familie, nach 1,5 Jahren also, ist der Tag gekommen, wo die Miriam, unterdessen 8,5-jährig, ihre erste Ritalin-Tablette geschluckt hat.
Mögen Sie sich erinnern, wo Sie Ihre Tochter das erste Ritalin ans Morgentisch angestellt haben?
Oh, das ist eigentlich relativ unproblematisch gegangen, weil nach den ganzen Untersuchungen und das wurde sie natürlich darauf vorbereitet. Und von daher, nee, problematisch war das eigentlich nicht. Eher, ja, es gehörte schnell zum Ritual dazu.
Hat man dann Schuldgefühl, wenn man seinem Kind halt muss so eine Tablette herstellen, wo ja eben um das Betäubungsmittelgesetz geht?
Also da war das Thema Schuldgefühl eigentlich schon beendet. Schuldgefühle haben wir haben uns oft gefragt, was haben wir falsch gemacht? Im ganzen Erziehung, in der ganzen Großwerderei, was haben wir falsch gemacht? Und das ist dann auch irgendwo, gerade im ELPOS, wo ich dann war, wo das klar war, sie hat das ADHS, ist es eigentlich relativ klar wurde, dass wir im Prinzip mit der Erziehung auch Psychologe haben immer gesagt, falsch gemacht haben wir nichts. Es ist so, das ist die ganze Umgebung, das ganze Umwelt, wo eigentlich die Kinder so macht und da haben wir Schuldgefühle gehabt und nachher mit dem Ritalin haben wir dann eigentlich kein Problem mehr gehabt.
Und die Schuldgefühle, die Sie vorher gehabt haben, haben Ihnen die sehr zu beißen gegeben?
Ja, also wir haben schon manchmal nur gestudiert und da angemacht, was jetzt da falsch gelaufen ist oder was. Ja, aber es ist auch, das gehört auch ein bisschen die Zeit vom gegenseitigen als Ehepaar, wer hat was falsch gemacht oder eben auch nicht, oder wo man dann muss zusammenheben.
Musik.
Familie Baumann aus Winterthur hat zusammengehalten. Tochter Miriam hat angefangen Ritalin nehmen. Ihre Schulnoten sind besser geworden. Die Probleme mit den Lehrern haben abgenommen. Abgenommen hat auch die Miriam selber, wo sie mit Ritalin angefangen hat. Die Nebenwirkung hat sich aber schnell wieder erledigt, sagt ihre Mutter. Und es sei die einzige Nebenwirkung geblieben. Kein Kopfweh, kein Bauchweh. Die Miriam ist eins von 5-10% der ADS- oder ADHS-Kinder in der Schweiz. Es gibt dazu verschiedene Studien und sie haben alle eins gemeinsam. Sie sind nach unterschiedlichen Kriterien zustande gekommen und darum nur bedingt miteinander vergleichbar. Und sie sind veraltet. Eine Zürcher Studie aus dem 94 ist zum Schluss gekommen, 5,2% ADHS bei den 6-17-Jährigen. Das Resultat von einer Untersuchung im Jahr 2001 im Waadtländischen Marsch, 9,6% der Schulkinder sind betroffen, doppelt so viele Buben wie Mädchen. Regelrecht explodiert ist der Konsum von Ritalin. Es wird 8-mal mehr Ritalin verschrieben als noch vor 10 Jahren. Aber nicht einmal der Bundesrat weiss, wer all die Pillen schluckt. Man hat die Gesamtzahl, aber die bezieht sich auf Kinder und Erwachsene. Es ist nicht bekannt, wie viele Kinder und Jugendliche mit Ritalin oder wirkstoffgleichen Arzneimitteln behandelt werden, schreibt der Bundesrat wörtlich am 18. Februar 2009 auf eine Anfrage aus dem Nationalrat. Anfrage an Kinder- und Jugendarzt Hannes Geiges aus Rüti im Kanton Zürich. Verschreiben Sie mehr Ritalin für Schulkinder als früher?
Das ist ganz, ganz sicher so, ja. Ich verschreibe auch mehr Ergotherapie als vor 10 Jahren. Ich verschreibe mehr Psychomotorik. Ich bin auch in einer Zwangslage. Wenn einer heute nicht schön kann im Takt klatschen, dann muss der heute eine Therapie haben. Und wenn sie ihm keine Therapie verordnet, dann kommen sie nachher dran als Arzt oder als Kindergärtnerin. Dann haben sie ihn nicht entdeckt. Warum kommen die nicht so früh? Der hat ja eine miserable Schrift, da muss etwas passieren. Es ist einfach die Toleranz, auch das Akzeptieren von halt nicht so gut. Dort haben wir ein Defizit.
Die Toleranz an den Schulen nimmt ab. Der Absatz von Ritalin explodiert. Was ist los mit dem Kind? Was ist los mit der Schule? Wie erlebt die Familie vom Ritalin-Kind Miriam den Leistungsdruck? Und ist Ritalin wirklich das Richtige? Diesen Fragen gehen wir gerade als nächstes nach in dieser Sendung. Zuerst aber Musik von der Grace Jones. You can't save me. When she was 17, she married a preacher man. Settled down in a little part of town, followed him all around, having little babies, singing in a little church.
ripple of dust. I'm waiting for the angels, spreading my wings so I can fly. Let me fly. I'm the king.
I'm rich like me.
Das ist Input, heute mit einer Sendung über Ritalin, über die Not der Eltern, die ihrem Kind Psychopharmaka verabreichen, und über den Druck auf die Kinder, die mit Tabletten auf Leistung getrimmt werden. So wie ein ADHS-Kind Miriam, das 12-jährige hyperaktive Mädchen aus Winterthur, wo Ritalin nimmt, seit sie 8,5 Jahre alt ist und wo mit dieser Tablette ruhiger und konzentrierter geworden ist, wo bessere Zeugnisse heimbringt und weniger Krach hat mit den Lehrern. Die Miriam ist eins von der erwachsenen Schar von Kindern, die mit Ritalin behandelt werden. Wir haben vorher gehört, wie es bei ihr dazu gekommen ist, dass sie die bittere Pille schluckt und wie ihre Eltern darüber denken. Ritalin untersteht dem Betäubungsmittelgesetz. Ritalin ist umstritten. Dass das Medikament in rauen Mengen bei Kindern zum Einsatz kommt, der Gedanke ist unheimlich, macht vielen Angst. Einer, der massenhaft Ritalin verschreibt, ist der langjährige Kinder-, Jugend- und Schularzt Hannes Geiges aus Rüti im Kanton Zürich. Der ehemalige Präsident vom Verband der Schweizer Kinder- und Jugendärzte erstellt die Rezepte mit gemischten Gefühlen aus. Drin ist Ritalin ein notwendiges Übel. Aber die Kritik der Ritalin-Gegner, man däge die Kinder mit dem Medikament einfach ruhig stellen und mache sie quasi zu Ritalin-Zombies, die Kritik macht Hannes Geiges verrückt.
Ritalin stellt definitiv nicht ruhig. Ritalin tut im Prinzip sogar aktivieren. Warum, dass die Kinder ruhig sind, ist nicht, weil sie ein Beruhigungsmittel bekommen. Beruhigungsmittel ist Valium und all diese Sachen beruhigen, aber Ritalin tut grundsätzlich nicht beruhigen. Ritalin tut dem Kind die Möglichkeit geben, so zu sein, wie es will. Und das Kind möchte an sich ruhig sein, weil es gehört ja jeden Tag, hock mal ruhig und jetzt schaust du mal geradeaus und nicht immer rum so, und so weiter. Das ist ja der Auftrag, den das Kind von zu Hause, von den Eltern, von den Lehrern, von allen, gehört immer, jetzt bis mal ruhig und tu nicht so umeinander vergnästen. Und jetzt gibt man dem Kind eine Möglichkeit, so zu sein, wie es will, und dann wird es ruhig und dann heisst es, jetzt haben wir ihm eine Ruhigstellungstablette gegeben. Es ist sogar beim aktiven Sport nicht erlaubt, weil das eher stimuliert, Ritalin. Das ist kein Beruhigungsmittel, sondern es gibt dem Kind die Möglichkeit, so zu sein, wie es verlangt wird. Also sich anzupassen. Und es ist ja etwas Verrücktes. Auf der einen Seite verlangen wir, dass sich das Kind anpasst. Und im Augenblick, wo sich es anpasst, heisst es wieder, jetzt haben wir es ruhig gestellt. Das ist nicht mehr mein Kind, so will ich es nicht.
Hört sie das von Eltern?
Das höre ich, ja. Und ich höre das auch natürlich von Jugendlichen, die sagen, ich will das gar nicht. Ich war sehr beliebt gewesen vorher, wo ich happening und mich um ist immer etwas gelaufen. Und jetzt findet es mich uninteressant, weil jetzt mache ich es ja wie alle anderen auch. Ich nehme das Medikament nicht mehr. Also das höre ich sowohl von den Eltern wie auch von den Lehrern. Nein, jetzt hockt der ruhig da, das ist nicht mehr ihren Sohn, das wollen wir nicht. Und doch, vorher haben sie reklamiert und gesagt, jetzt bist du mal ruhig, oder?
Mit Ritalin ist man ruhig. Sie sei ruhiger geworden, hat auch die 12-jährige Miriam am Anfang dieser Sendung gesagt. Und trotzdem, Ritalin ist keine Ruhigstellungspille, sagt der Arzt, der sich übrigens selber als ADSler bezeichnet. Das Ritalin hat bei ihrem Bub gewirkt, wie wenn ein Stromkabel an Stecker angeschlossen wird, hat mir eine von den Müttern von ADHS-Kind gesagt, mit denen ich telefoniert habe. Der Bub hat wieder funktioniert. Also lassen wir das mit den Ruhigstellungspillen. Versuchen wir es mit einem anderen Ausdruck. Anpassungspillen.
So würde ich, diese Definition habe ich noch nie gebraucht, aber finde ich gut. Es ist eine Anpassungspille, wo wir uns wirklich müssen ganz grundsätzlich überlegen, wie viel Anpassung verlangen wir wirklich von unseren Kindern. Und dort bin ich jetzt natürlich ganz fest der Verteidiger von einer gewissen Freiheit vom Kind. Und dort müsste die Lösung gehen. Wenn die Leute Und Politiker, die jetzt meinen, das müssen einfach auf die Pauke hauen, weil wir wesentlich mehr, das ist keine Frage, wesentlich mehr Ritalin verschreiben als früher. Da müssen wir gar keine Studie darüber machen. Das ist so klar, oder? Dann müssen wir uns überlegen, ob wir nicht müssten, ein bisschen mehr Freiheit, ein bisschen mehr tolerant denen gegenüber sein und vor allem auch einmal sehen, dass das ja positive, interessante Leute sind.
Was für ein Potenzial in Leuten mit ADS und ADHS schlummern kann, da kommen wir später in der Sendung noch drauf zurück. Bleiben wir beim Ritalin, bei den Anpassungspillen für Schulkinder, die nicht so tun, wie es sollten. Dass der Hannes Geiges immer mehr Ritalin verschreibt, das ist ihm selber unheimlich.
Mich beängstigt, dass ich so viel Ritalin verschreiben muss. Ja. Und zwar nicht vom Ritalin selber habe ich extrem wenig Angst. Einfach aus meiner so langen Erfahrung jetzt. Ich arbeite jetzt seit 20 Jahren mit dem Medikament. Es ist nicht wahr, dass das Medikament süchtig macht. Es ist nicht wahr, dass das Medikament wirklich negative Sachen von Parkinson und Zeugen. Es ist eines der harmlosesten Medikamente, wo man sicher wieder wegkommt, wenn das Hirn nicht genügend reif ist. Meine Jugendlichen, die gehen alle in der zweiten Oberstufe, wenn die Hirnreife so weit ist. Allermeisten können weg von dem Ritalin. Also die ganze Abhängigkeit, die da immer wieder gesagt wird, also von dem habe ich keine Angst. Aber allein die Tatsache, dass man das alles nicht akzeptieren kann, wie die ADS-Kinder sind, das beängstigt mich. Dass die nicht mehr akzeptiert sind, dass die Selbstwertgefühl verlieren müssen, dass die Kinder an einen Rand gedrückt werden, auch durch unser Schulsystem, wo definitiv nicht gut ist mit dem Werkstattunterricht, mit dem jetzt müsst ihr selber machen, müsst selber einteilen, das ist unser Schulsystem ist ADS-findlich. Und das beunruhigt mich schon sehr mal. Mich beängstigt jetzt auch, dass im Kanton Zürich über 50% der Schulkinder Spezialtherapie braucht. Das ist ja nicht etwas Normales. Das muss uns ja beängstigen.
Es ist also etwas faul am Schulsystem, sagt der Kinder-, Jugend- und Schularzt Hannes Geiges. Das System treibt die Schulkinder massenhaft in Spezialtherapien und Stützunterricht und die Hyperaktiven, die vertreibt es sowieso in längere, je weniger. Hyperaktive Kinder brauchen klare Strukturen. Nur schon Blockzeiten wären eine riesen Hilfe, hat mir eine Mutter am Telefon gesagt. Nochmal etwas anderes ist die Grösse der Schulklasse. Die Eltern des ADHS-Kind Miriam aus Winterthur haben viele Kämpfe ausgefochten mit den Schulbehörden, damit ihre Tochter in eine Kleinklasse kommt. Der Vater Andreas Baumann.
Dann von der Kleinklasse haben sie gesagt, ja, das macht sie locker, sie geht in eine Regelklasse. Und dann ist sie dort in die Regelklasse gekommen, wo dann auf einmal wieder 25, 26 Schüler sind. Und dort ist trotz Ritalin ist dann mühsam geworden, dass sie sich auch konzentrieren kann. Und da glaube ich einfach, das ist dann wieder vom Schulsystem heutzutage. Man tut überall sparen, man shoppt noch zwei Schüler mehr pro Klasse rein. Die Lehrer sind natürlich froh um jeden, der seine Füße stillhebt unter der Bank. Und wenn einer nur zappelt, stört das irgendwie alles Ganze. Und die Lehrer sind heute so extrem gefordert, dass sie um jeden Schüler froh sind, wo ruhig sitzen bleibt. Und ja, Bieren hat man dann einfach herausgefunden, sie ist besser aufgehoben in einer Kleinklasse. Aber das haben sie im heutigen Schulsystem viele abgeschafft schon von diesen Kleinklassen.
Je kleiner die Klasse, desto mehr kann der Lehrer aufs einzelne Schulkind eingehen. Und das ist umso wichtiger für Kinder mit ADS und ADHS. Egal ob Klein- oder Grossklasse, die Beziehung Lehrer-Schüler ist entscheidend, sagt Hannes Geiges. Und plädiert darum ganz klar für vereinfachte Schulwechsel, wenn es nicht geht zwischen Lehrer und Schüler.
Wenn es dem Lehrer gelingt, das Positive zu sehen und sagen, der hat den Schaurigen drauf, der ist ganz ein hilfsbereiter, toller Bub oder Mädchen. Und dann ist die positive Beziehung da und dann macht das Kind dem Lehrer zulieb, strengt sich, kann sich anstrengen. Es ist ja ganz falsch, wenn man sagt, ja, du könntest dich, wenn du dich würdest anstrengen, könntest das. Das Kind kann sich nicht anstrengen, wenn die Beziehung nicht stimmt. Das ist ganz, ganz etwas Wesentliches. Es muss nicht Ritalin sein, wenn der Lehrer tolerant ist, wenn der Lehrer vor allem eine gute Beziehung hat, dann braucht es gar kein Ritalin.
Eine gute Beziehung zwischen Lehrer und Schüler, Schülerin, schön und gut, aber im Normalfall unrealistisch. Das ist jedenfalls die Erfahrung von der Ines Baumann, der Mutter von der Miriam und ihrer Schwester Rebecca. Aber die Lehrer können auch nichts dafür.
Stellen Sie sich vor, Sie haben 25 Kinder in der Klasse und sollten als Lehrer zu jedem Kind eine Beziehung aufbauen. Ist nicht möglich. Mit dem heutigen Schulstoff und dem heutigen Druck PISA-Studie kann das ein Lehrer gar nicht bringen. Wie soll ein Lehrer seinen Schulstoff machen, Verbindung zu den Kindern aufbauen, jedes Problem erkennen und sofort reagieren? Das ist gar nicht möglich. Für ihn ist es wirklich nur so, Unterrichtsstoff, alles durchbringen, so wenig wie möglich Kinder wiederholen lassen, also alle mitziehen, wo es knapp nötig, also knapp noch lange gerade mitziehen, weil es ist effektiv nicht möglich. Es gibt zu wenig Lehrer, es gibt zu viele Kinder und es gibt zu wenig Schulmöglichkeiten. Und da sage ich einfach, das ist das heutige Schulsystem.
Zu viele Kinder, zu wenig Lehrer. Und die geballte Ladung Schulstoff, die durchgepaukt werden muss. Zu viel Stoff und nur noch kopflastig.
Wo die Kinder in die Schule gekommen sind, das ist jetzt 6 Jahre her, da haben sie Sport gehabt, zweimal die Woche, haben sie noch Handarbeit werken gehabt, sind, ja gut, viel raus sind sie gleich nicht, aber sie haben Sport und die Sachen gehabt. Seit etwa 3 Jahren gibt es kein Schwimmen mehr für die Kinder. Also bis anhin war es ja so, dass sie bis zur 3. Klasse sind go schwimmen. Das wird ja auch weggenommen. Dann gibt es nur noch einmal, also ich glaube 2 Stunden in der Woche Sport. Es gibt keine Handarbeit mehr, es gibt keinen Werkunterricht mehr. Es ist nur noch Englisch, Französisch, Deutsch, Mathe und das alles in kürzester Zeit in den Kopf bringen. Und da sage ich, die Kinder brauchen Bewegung. Und wenn sie dann von die Hai vielleicht noch ein bisschen weniger haben, Bewegung, ja, dann, ich meine, bei uns, die zwei gehen jetzt 2-mal in der Woche ins Fußball, aber es gibt dann Kinder, die sind draußen auf der Straße oder eben im Hort und mit dem Aufgabe und Lehre, wo sie ja dann zu Hause, umso mehr sie in der Schule sind, umso länger sie in der Schule sind, umso mehr Aufgaben gibt es, umso mehr Prüfungen gibt es, die haben gar keine Zeit mehr zum Toben, weil sie einfach wirklich das, die wenige Zeit, wo sie haben, zum Lehren müssen bringen, weil das alles viel zu schnell geht. Also die müssen da Unterrichtsstoff in den Kopf bringen. Das ist einfach in meinen Augen zu viel und zu wenig Freizeit.
Ist die Schule auf dem Holzweg? Ganz klar ja, sagt der Hannes Geiges.
Sie ist zu kopflastig. Und man vergisst, dass durchs Handwerk, durchs Manuelle, durch Musik, wird ja das schon der Pestalozzi. Es ist ja blöd, immer wieder auf den müssen zurückzugreifen. Aber es ist so, es ist schon vor langer, langer Zeit, hat er ja schon gesagt, Kopf, Hand und Herz. Und dann gibt es eine Persönlichkeit, die sich entfalten kann, die glücklich ist, die zufrieden ist und wo auch ganz gute Leistung anbringt. Es ist Beziehung zwischen Lehrer und Kind. Und das ist das Ausschlaggebende, wo man mit dem Kind zusammen arbeiten kann, etwas erreichen. Und das ist nicht nur, weil es gute französische Noten macht. Und wenn man jetzt meint, man müsse nur noch die Sprache mit 4 Noten, pro Sprache gibt es ja jetzt 4 Beurteilungen, dass das wirklich uns weiterbringt, dann sind wir einfach da auf dem Holzweg. Das sind nicht die Lehrer schuld. Die Lehrer stehen in der genau gleichen Zwickmühle hinein.
Wie hat die Mutter von Miriam gesagt? Englisch, Französisch, Deutsch und Mathe und alles in kürzester Zeit in den Kopf hineinbiegen. Da ist ein ziemlicher Druck auf die Schülerinnen und Schüler. Ein Druck, den auch Miriam gespürt.
So ein Druck, dass ich einfach immer mehr muss machen und immer schneller. Ich habe mich daran gewöhnt.
Immer mehr, immer schneller. Das kennen nicht nur Kinder, sondern auch die Erwachsenen aus ihrer Arbeitswelt. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Und vielleicht hat ja jede Gesellschaft die Schule, die sie verdient. Darüber wollen wir noch reden in dieser Sendung. Nachher. Ihr hört Input. Es geht in dieser Sendung um Ritalin und die Not der betroffenen Eltern und Kinder und um den Druck der Schule. Wir haben vorher gehört, wie ein hyperaktive 12-jährige Mädchen Miriam zu den Anpassungspillen Ritalin gekommen ist. Und wir haben über das Schulsystem geredet, wo laut dem langjährigen Kinder-, Jugend- und Schularzt Hannes Geiges auf dem Holzweg ist. Zu kopflastig und schon gar nicht gemacht für Kinder wie Miriam, Kinder mit ADS oder ADHS. Kinder, die etwas anders ticken.
Ganz häufig mache ich dann Eltern-Lehrer-Gespräche. Dann gehe ich in die Schule und dann trifft man sich. Und ich höre viel, der ist schlecht in der Mathe. Verstehen würde er eigentlich gut, aber er ist einfach nicht gut in der Prüfung. Und dann sage ich, ja, was ist denn nicht gut? Er sagt, ja, von 11 Rechnungen macht er nur 3. Dann sage ich, ja, aber dann kann er ja rechnen, wenn er die 3 recht hat. Ja, die 3 hat er recht, aber das genügt natürlich nicht, wenn er nur 3 von 11 hat. Dann sage ich, ja, macht er jetzt eine Geschwindigkeitsnote oder macht er eine Rechnungsnote? Und dann schauen mich die Lehrer an und sagen, ja, nein, wir müssen doch. Wissen Sie, das ist vorgegeben. Der muss so und so viel können leisten. Obwohl der Bub kann rechnen, hat er einen Schiefen, er hat alles verstanden, aber er hat eine schlechte Note, was ihm sein Selbstwertgefühl abdrückt. Und er kommt einfach, dann bleibt er hängen und macht noch eine schlechtere Note. Das ist ein riesen Zeug, der Druck, den die haben und die Vorgaben. Und ich greife jetzt halt auch die PISA-Studien an, weil man meint, alles, man könne es qualifizieren. Qualität, meint man, müssen wir jetzt in eine quantitative Note hineinbringen. Im Vergleich, Finnländer, hey, wir müssen doch wie die Finnländer sein, dabei wir Schweizer glücklicher sind als die Finnländer. Das steht nie in der PISA-Studie. Sondern die PISA-Studie sagt, die Finnländer sind besser als wir Schweizer. Und das ärgert unsere Politiker, das können wir nicht haben. Aber ob wir jetzt mit uns so zufrieden sind, also die Zufriedenheit wird überhaupt nicht berücksichtigt, sondern die Note wird beurteilt, der kann besser rechnen, der kann mehr Rechnungen in dieser Zeit hineinbringen, also sind die besser, also müssen wir dort hin.
Schneller, besser, mehr. Die Leistungsgesellschaft hat ihre Leistungsschule und mit der haben immer mehr Schüler, Eltern und Lehrer zu kämpfen. Gehen wir nochmal auf Winterthur, an den Esstisch in dem Reihenhaus zwischen Stadt und Waldrand. Zu den Ines und dem Andreas Baumann und ihren beiden Töchtern Rebecca und Miriam. Auch sie können sich am Leistungsstrudel nicht entziehen. Der Vater schafft Schicht am Zoll, die Mutter hat ein Kosmetikstudio, die eine Tochter macht Lerntherapie, die andere nimmt Ritalin. Schneller, besser, mehr.
Aber wo in Gottes Namen bleibt das Menschliche? Es geht nur noch darum, schlau, gerissen und ein Profi. Aber wo bleibt das Menschliche? Man treibt den Kindern im Prinzip das Menschliche ja schon im Vorfeld aus. Das wird dann wirklich nur noch pusht, um so schnell wie möglich nach oben zu kommen. Und mit dem Ritalin, ich sage einfach, der Druck, wo auf die Kinder lastet, wird von der Schule mit dem Ritalin zurechtgebogen. Und das finde ich verheerend.
Es wird nur noch auf Leistung gedruckt und das sehe ich auch bei mir beim Arbeiten. Das ist nur das die Leistung, Leistungsdenken. Ich sage immer wie so ein Motor. Hinhocken, das Gaspedal runterdrücken und Vollgas. So ist das Leben. Dann verwundere mich auch heutzutage nicht in der Erwachsenenwelt, dass eben so die Burnouts und all das Zeug.
Aber bei den Erwachsenen fragt kein Mensch danach. Bei den Kindern fällt es einem auf. Die werden mit dem Druck groß. Also die werden ja in die Ecke eigentlich schon gedrängt, von klein auf. Also wenn ein Kind mit 2-Jährigen noch nicht laufen oder stubenrein ist, dann stimmt ja irgendwas mit dem Kind nicht. Und das finde ich schlimm. Also ich habe es im Umfeld, die ich jetzt 14 Monate und kann auch nicht laufen. Da geht man zum Arzt und fragt, warum. Da muss ich sagen, lass dem Kind doch die Zeit. Die muss das ganze Leben lang laufen. Aber da kommt schon von den Eltern der Druck, das muss das jetzt können. Weil alle anderen können das, nur der nicht, also diejenige nicht. Und da muss ich einfach sagen, lönn dem Kind doch die Zeit. Die läuft irgendwann ihr ganzes Leben noch. Und das ist der Druck von der Außenwelt, von der Umwelt, wo einfach eben der Leistungsdruck.
Alles, was nicht in die Schublade nie passt und nicht Norm ist, ja, muss man irgendwie gerade sofort bekämpfen oder dagegen gehen.
Was nicht passt, wird passend gemacht. Die Kinder werden im Prinzip geformt, so wie es für die Umwelt stimmt.
Was nicht passt, wird passend gemacht. Zum Beispiel mit den Anpassungspillen Ritalin. Wie beim ADHS-Kind Miriam. Ihre ältere Schwester Rebecca ist ums Ritalin herumgekommen, aber auch nur knapp. Auch sie hat Lernschwierigkeiten, ist Legasthenikerin. Auch ihre hat man schon mal Ritalin verschrieben.
Sie hat ein Defizit, was die Aufmerksamkeit betrifft, aber nicht 10% von dem, was Miriam hat. Und die 10% langen für mich nicht, um mein Kind mit Ritalin vollzustopfen. Wir hatten, wo sie, vierte Klasse, gab es einen Lehrer, der hat mir ganz klar gesagt, geben Sie dem Kind Ritalin, weil bei der Kleinen hat das auch gewirkt. Da habe ich gesagt, gar keine Diskussion, müssen wir gar nicht ansprechen. Und dann hatten wir vor kurzem wieder ein Gespräch, wurde mir auch von der Schulpsychologin angeraten, ich soll doch das Kind abklären lassen, dass sie Ritalin bekommt. Und das finde ich einfach, das stößt mir so auf, dass ich sage, man prangert die Ärzte an, sie verschreiben es zu viel, aber woher kommt der Druck? Der Druck kommt von der Schule, Schulpsychologen, Lehrer, weil die sagen, ja, mit dem Ritalin ist einfacher, die Kinder lernen, also werden im Prinzip durch das Ritalin aufmerksamer und dann gibt man das, damit sie ruhig sind. Und das finde ich also eins vom Schlimmsten, was man kann ein Kind antun. Also auf Druck, Ritalin, das geht, der Schuss geht nach hinten los.
Rebecca ist jetzt 13, sie geht in die 6. Klasse und bald steht die Berufswahl an. Jetzt kommt sie computergestützte Lernhilfe über Neurofeedback. Sie muss gepusht werden.
Teilweise müssen wir ihr den Druck geben, weil wenn man mir jetzt ihr den Druck nicht gibt, dann nachher, ja, dann lässt sie es gerne ein bisschen schleifen. Und dann nachher hat sie durch das dann einfach nachher umso mehr Mühe. Also ja, da müssen wir uns schauen, dann Nase nicht. Teilweise gehen wir von den Eltern her, müssen wir noch schon einen Druck geben, damit sie eigentlich den Druck, den sie von der Schule hat, erfüllt, oder? Also es ist immer ein Drucken.
Ja, es ist einfach, man muss die Kinder, so wie uns das selber auch tut, pushen. Weil, auch wenn ich jetzt möchte, dass sie kreativ wird oder dann mal mehr zeichnet, muss ich ihr dann wirklich sagen, du, Mathe, Deutsch ist wichtiger, Französisch. Weil, ja, auch wenn du es gern machst, du musst das andere viel besser können. Und der Druck, das ist... Das tut mir zeitweise auch weh, dass ich sie so drücken muss, weil ich hätte sie auch lieber ein bisschen kreativer. Hat sie mehr Freude, habe ich mehr Freude. Aber es geht nicht, man muss sie drücken. Kind allgemein, man muss sie pushen, wie jetzt mit dem Neurofeedback. Sie kann sich ihren Freitag, freien Nachmittag auch anders vorstellen, aber es ist wichtig für die Schule, es ist wichtig für ihren Werdegang. Und dann muss sie das machen, ob sie will oder nicht.
Rebecca, du machst Neurofeedback. Erzähl mal, wie geht denn das? Was machst du denn dort?
Dort habe ich so Strom, also da an den Ohren habe ich so zwei Plättchen und dann schaue ich einen Film. Und wenn ich mich nicht konzentriere auf den Film, dann fängt es an zu stoppen. Und dann muss mein Gehirn halt merken, dass ich mich nicht konzentriere auf den Film.
Ist das lustig oder komisch oder blöd? Oder wie ist denn das für dich?
Ja, wenn ich mich nicht konzentriere, dann läuft der Film nicht und dann ist es langweilig. Ja. Also ja, muss ich mich irgendwie konzentrieren.
Und warum machst du das neue Feedback?
Eben, dass mein Gehirn merkt, dass ich mich auch also mehr konzentrieren soll und nicht immer alles andere machen als das machen, was ich sollte.
Das Hirn von der 13-jährigen Rebecca wird mit Neurofeedback getrimmt, das Hirn von ihrer 12-jährigen Schwester Miriam mit Ritalin, seit sie 8,5 Jahre alt ist. Sie geht jetzt in eine Wohnschule mit kleinen Klassen und sie hat es gut. Wenn sie dann in die Pubertät kommt, wenn ihre Eltern das Ritalin absetzen.
Also seit sie es nimmt, ja, es läuft in der Schule besser. Zu Hause hat sich nichts verändert. Es ist einfach rein schulisch gesehen, ist es ein Erfolg. Privat hat sich nichts verändert. Ja, sie ist nicht mehr ganz so zappelig.
Wir müssen schon zugeben, sie ist auch die heimhandlicher geworden. Aber ich sage, wir hätten da mit dem Vorherigen können leben. Aber von dem her gesehen, also da müssen wir schon auch zugeben, sie ist schon auch handlicher geworden, die heim. Aber ja, eben vor allem der Erfolg ist in der Schule dort.
Sie ist ruhiger geworden. Man muss beim Zähneputzen nicht dreimal sagen, Miriam, geh gut Zähneputzen, sondern es langt einmal, zweimal.
Aber sie ist in dem Sinn immer noch die Miriam, so wie sie kennt.
Ja, wieder. Also wir haben eine Zeit gehabt, dritte Klasse, wo wir unser Kind nicht gekannt haben. Wo wir gesagt haben, das ist nicht unser Kind. Und jetzt haben wir wieder unsere Miriam. Also das ist wieder das Kind, wo wir von früher kennen. Lebenslustig, launig zwischendurch und auch mal stinkig, aber sonst im Allgemeinen wieder ein fröhliches Kind.
Also ich glaube, das hat schon mit der Größe der Klasse zu tun. Also eben durch das, dass sie hier in einer Grossklasse war, hat sie ganz einen anderen Druck gehabt. Und dann hat sie in der Schule den Druck der Lehrer bekommen, dann ist sie durch ihre Art halt ein bisschen ein Ruch. Und durch das kommt sie dann bei den anderen Mädchen, ist sie nicht so angekommen. Das ist einfach so eine riesige Kettenreaktion gewesen. Und jetzt dort, seit sie dort in dieser Schule ist, sind das kleine Klassen und dort kann sie sich konzentrieren und seit da ist gut.
Aufmerksamkeit, Defizit, Hyperaktivitätsstörung, Defizit, Störung, Krankheit. Nochmal der Kinder- und Jugendarzt Hannes Geiges.
Für mich ist ADS nicht eine Krankheit, sondern es ist eine Anpassungsstörung. Wenn man das Wort auseinandernimmt, heisst das ja anpassen. Du musst dich an etwas anpassen. Könnte man sich ja auch mal überlegen, ja, wie sieht es denn auf der anderen Seite aus? Muss man sich denn überhaupt überall so anpassen? Wenn man immer sagt, Aufmerksamkeits-Konzentrationsstörung ist ja gar nicht wahr. Wenn sie fasziniert sind von ihrem Gebiet, dann sind die höchst konzentriert, viel mehr als alle anderen. Die Kinder, die haben ja unendlich viele Ideen. Die Kinder können, wenn sie von etwas begeistert sind, wenn sie eine Person gut mögen, eine gute Beziehung zu dieser Person haben, dann können ja die unendlich viel leisten. Was später ja wichtig ist, die innovativen Sachen, all die grossen Künstler, Philosophen, selbst der reichste Mann der Welt, wo, ja, der Bill Gates, das ist natürlich ein ADSler von zuoberst bis zuunterst. Man merkt nicht, wenn er zwei verkehrte Schuhe hat und einen blauen und einen grünen Socken anlegt. Und das sind auf der anderen Seite wieder unsere Vorbilder und jetzt reden wir von Defizit. Bill Gates hat primär schon fast nicht machen können, weil er so unmöglich war.
Natürlich können sich nicht alle ADSler in solche Höhen aufschwingen, wie gerade zum Beispiel der Bill Gates. Was wird echt einmal aus diesen beiden Mädchen aus Winterthur? Aus der 13-jährigen Rebecca, die sich mit Hilfe von Neurofeedback abstrampelt, und aus der 12-jährigen Miriam, die Ritalin nimmt, damit sie in der Schule weniger aneckt und konzentrierter arbeiten kann.
Was willst du mal werden?
Weiss ich gerade gar nicht.
Wenn du jetzt einfach einen Beruf wählen könntest, so ein bisschen träumen.
Arzt. Ärztin, so gesehen. Ja, ich finde es einfach gut. Kann man anderen Menschen helfen.
Und du, Rebecca?
Ich würde Architektin werden. Ich tue gerne zeichnen. Gut, ja.
Inputs. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.
DRS 3. Fans, neue Musik entdecken. Montag bis Freitagabend zwischen 10 und Mitternacht. Und neu, die ganze Sendung nachhören, abladen und als Podcast auf drs3.ch.